Okay. Gut, zweiter Sonnenhügel 8. David hat sich gewünscht, von ganzem Herzen Gott einen Tempel zu bauen. So ein Gott ein Haus zu bauen. So ein, wo Gott drin wohnt, was Gott gerecht wird. So ein Menschen möglich halt. Ne? So ein viel Schnickschnack und Pipapo. So und Gott hat zu ihm gesagt, nö. So ein, ich werde dir ein Haus bauen, David. Und das wird ewig bestehen. Das wird nicht nur aus Metall sein und aus Holz und Stein. So und mit schicker Zierde, so und weil das hat keinen Bestand, so das verrottet alles oder rostet, so oder oxidiert, wie auch immer, so und ich werde dir was bauen, so was ewig bleibt. So. Und nicht du wirst mir diesen Tempel bauen, sondern der, der nach dir kommt, wird diesen Tempel bauen. Ja. Wir haben gesehen, ganz klar, wer das denn ist. Ich meine, praktisch Salomo, Davids Sohn, ne, hat den Tempel gebaut. So, wir wissen, so unser Herr Jesus hat den Tempel gebaut. So, und er hat diesen Tempel, den Salomo hier gebaut hat, da hat er gesagt, der wird abgerissen und 3 Tage später so, ne, habe ich einen neuen Tempel gebaut. Und was ist passiert? Jesus ist gestorben und Jesus ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und der neue Tempel von Jesus ist, das sind wir. So, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und der hat ewig Bestand. So, Gott baut das Haus und das ist ein echt schönes Bild, einfach zu wissen, wir können absolut gar nichts für Gott machen. So. Gott ist der, der alles hat. Das Einzige, was Gott halt nicht hat, ist halt unser Herz. Weil das ist der einzigste Besitz, den der Mensch hat, so, den er wirklich selbst verwalten kann, wo Gott keinen Anspruch drauf hat. So. Das Einzige, was Gott nicht besitzt, ist unser Herz. Unsere Liebe. Da hat er uns einen freien Willen gegeben. Und das ist toll. Ein toller Gott. Also wir dürfen uns entscheiden für ihn oder gegen ihn. So, und wenn man sich für nichts davon entscheidet, hat man sich trotzdem gegen ihn entschieden. So, weil er sagt, so, entweder bist du sein Sohn oder der Sohn von Satan. Wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, bist du der Sohn von Satan. So, und du bist, hast keine Chance, aus deinen Sünden rauszukommen. So, und du hast keine Chance, Freiheit zu erlangen, du hast keine Chance, dass für dich bezahlt wird. So, du bist schon gefangen. Du bist schon ein Sklave. So. Und du siehst, dass der Mensch kann sich nicht verändern. Der Mensch kann zu Psychologen gehen, aber die können ihn nicht retten, die können ihn nicht heilen. Die können ihm halt nur vielleicht ein paar Tipps geben, wie sie mit der Krankheit leben können, besser umgehen können. Aber Heilung ist da nicht. Du kannst zu Philosophen gehen, so ein. Und die können dich auch nicht heilen, die können dich auch nicht retten und verändern. So, die können dir nur ein paar Tipps geben, so, wie du deine Denkweise verändern kannst, ne? Um besser klarzukommen. So, und du kannst in Drogen fallen oder in Alkohol oder in irgendwas anderes, was dich berauscht. So, Frauen, Sex, Autos, Job, Macht, Positionen, ne? So, und irgendwas halt, wo du deine Schmerzen, deine Wunden zur Seite packen kannst, so, wo du es vergessen kannst in dem Moment, wo du berauscht bist, egal von was. Aber du kannst dich nicht heilen und du kannst dich nicht verändern. Jesus kommt und hat ein Haus gebaut und hat gesagt, eure Knechtschaft ist jetzt weg. So, ich werde euch die Fesseln durchschneiden und ich werde euch diese Last nehmen, weil ich habe sie für euch getragen. So. Und das nicht, damit ihr für mich Arbeiter seid, sondern weil ich euch liebe und weil ihr mir kostbarer seid als alles andere. So, und wir haben einen wunderbaren Gott. Kapitel 8, Vers 1. Und danach geschah es, dass David die Philister schlug, Philister riesige Streitmacht, und sie demütigte. Und David nahm die Zügel der Regierung aus der Hand der Philister. Also David hat es endlich geschafft. So wie Gott es verheißen hat, ich werde den großen Namen machen, ich werde all deine Feinde vor dich niederstrecken. Ich werde das tun, ich der Herr. So. Und keiner ist mit den ganzen Feinden zurechtgekommen. An den Philistern sind alle wie ein Stein, so Bonk, so, und konnten sie nicht durch. Es war einfach eine zu starke Macht. Aber Gott hat gesagt, ich gebe euch Sieg. Und Gott hat sie jetzt gedemütigt. Sie sind jetzt kleiner als diese einzelne Person David. Ja, und so will Gott das auch in unserem Leben machen. So, und er möchte uns geistlichen Sieg schenken für die, die unterwegs sind für Gott und kämpfen. So, also er möchte, dass wir ein siegreiches Leben haben. So, den Sieg haben wir schon in der Tasche. Weil Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Das einzige Problem sind wir. So. Und entweder sind wir faul und lässig, so, und dann haben wir keine Siege in unserem Leben. So, oder wir gehen aufs Kampffeld so, und sagen, wenn du mich dahin schicken willst, dann gehe ich. So, dann werde ich kämpfen. So, und wenn du einen Schritt machst, dann kann Gott dich benutzen bis zum Ende. So, wenn du aber aus Angst oder Furcht oder Faulheit oder Dummheit so sagst, ach, das ist mir zu anstrengend, ich will keine Veränderung in meinem Leben, ich bleibe so, wie ich bin, eigentlich gefalle ich mir so, ne, mein Geruch, den decke ich mir ein bisschen mit Achselroller ab, so, das passt schon, so die paar 10, 100 oder 1000 Euro, die man irgendwie so verschenkt oder verspendet oder was weiß ich, ne, so. Das kann uns nicht bedecken, so unsere Schuld, unseren Geruch. So, selbst wenn du deine ganzen Habseligkeiten Armen schenkst so, oder jemanden aufnimmst bei dir zu Hause, jemanden versorgst, so, ne, jemanden einen Job besorgst oder sonst irgendwas, so, das kann dein Gestank nicht bedecken. So, Gott sagt, so, ich will eure Werke nicht. Die sind für mich stinken, sind für mich wie Dreck. Ich will nicht, dass ihr irgendwas für mich tut. Außer ihr seid so verknallt in mich, so, dass ihr einfach aus der Liebe heraus anfangt, Dinge zu tun. So, dann ist es das richtige Herz, die richtige Einstellung, es ist ein Wohlgeruch für mich. Ansonsten religiöses Gehabe und Getue, bitte schenkt es euch. Ich habe noch genug Menschen in der Welt, so, die mich lieben. So, ich habe noch genug Menschen, die es zu meiner Ehre machen, einfach nur, weil sie mich sehen. So, und ich wünsche mir das, mein Leben lang ein siegreiches Leben zu haben. So, und dazu muss man vertrauen. Vers 2, er schlug auch die Moabiter und maß mit der Messschnur. Er legte sie auf die Erde und je zwei Schnurlängenmaße ab, um die Betreffenden zu töten. Und eine volle Schnurlänge, um sie am Leben zu lassen. Klingt ziemlich brutal, ist aber voll gnädig. Weil eigentlich, wenn du Feinde besiegt hast im Kampf, so, dann hast du alle niedergemacht. Alle ausgerottet. So, er nimmt halt eine Messschnur und ein Drittel darf überleben und zwei Drittel, ja, die gehen dorthin, wo sie hingehören, ne? Ins nächste Leben. So, und eine volle Schnurlänge, um sie am Leben zu lassen. So wurden die Moabiter David untertan und entrichteten ihm Tribut. Also irgendwas müssen die Moabiter gemacht haben. So, weil wir erinnern uns, die Moabiter, das waren die, wo David Unterschlupf gesucht hat, ne? Wo er untergetaucht ist. So, die Moabiter sind die, wo er seine Eltern hingeschickt hat. So, zum König von Moab. Ne? So, keine Ahnung, was die gemacht haben, aber jedenfalls war es anscheinend dann nicht nett. Vers 3. David schlug auch Hadad-Eser, den Sohn Rechobs, dem König von Zobah, als er hinzog, um seine Macht am Euphratstrom wiederherzustellen. Und David nahm von ihnen 1700 Reiter. Erste Chronik steht 7000 Reiter. Die Theologen glauben, es sind eher 7000 als 1700. Mir ist total wurscht, aber ich wollte es mal gesagt haben. 1700 Reiter und 20.000 Mann Fußvolk gefangen. Und David lähmte alle Wagenpferde, aber 100 Wagenpferde, die behielt er übrig. Und die Armee von Damaskus, die kamen Hadad-Eser, dem König von Zobah, zur Hilfe. Aber David erschlug von den Armeern 22.000 Mann. Und er legte Besatzungen in Aram und Damaskus, so dass die Aramäer David untertan wurden und ihm Tribut errichteten. Denn der Herr half David überall, wo er hinzog. Und David nahm die goldenen Schilde, die den Knechten Hadad-Esers gehörten, und brachte sie nach Jerusalem. Und von Bethach und Berotai und den Söhnen Hadad-Esers nahm der König David sehr viel Erz. Als aber Toilette, der König von Hamat, hörte, dass David die ganze Herrschmacht Hadad-Esers geschlagen hatte, da sandte Toi seinen Namen Joram zum König David, um ihn nach seinem Wohlergehen zu fragen und ihn zu beglückwünschen, weil er gegen Hadad-Eser gekämpft und ihn erschlagen hatte. Denn Hadadeser, der war ständig im Kriegszug mit Toilet. Und er hatte silberne, goldene und eherne Geräte bei sich. Auch die Heiligen, nee, Quatsch, auch diese heiligte der König David dem Herrn. David holt einen Sieg nach anderen. Norden, Süden, Osten, Westen, alle Feinde. Und das ganze Land bekommt Israel. Israel war die absolute Herrschmacht zu der Zeit. So die absolute Macht da in dem ganzen Gebiet. So wie Gott es verheißen hat. Und es hat nur einen Mann gebraucht. Nur einen Mann, der nicht stark ist, sondern einen Mann, der ein Herz auf Gott einfach richtet und sagt, ich warte, bis du was sagst und dann folge ich. Alle Heiligen, alle Männer Gottes, die du hier im Alten und im Neuen Testament hast, bis heute, so, die in unseren Gemeinden sitzen und Gott gebraucht, so, ihr und ich, so, alle Leute, die mit Jesus unterwegs waren, so, hatten eins gemeinsam, die waren alle Loser, so, die waren alle schwach, die waren alle Sünder, die hatten alle nichts drauf, außer ein, zwei, wo wir keine Sünden sehen oder Schwächen. Aber die hatten sie trotzdem, waren Menschen. So. Aber das, was alle gemeinsam hatten, war ihr Herz für Gott. So, und mehr nicht. Und das ist das, was wir brauchen. So, hey, verlier dein Herz nicht an Gott. Wir sind jetzt bei Offenbarung gerade. Wir hatten am Sonntag, Ephesus, ne? Brief an die Epheser. So, und Mann, das waren super Christen. Echt. So, also die sind über den Boden geschwebt. So, wenn wir heute so eine Gemeinde hier hätten, so, dann würden wir als erstes sagen, ey, die sind wirklich richtig unterwegs. Bibeltreu, so, machen keinen einzigen Kompromiss zum Wort und zu Jesus. So, die stehen zu dem, was Gott ist und sagt. So, die gehen bis zum Letzten, sogar bis zum Tod. So, denen ist das wichtig, so, dass Gott die Ehre kriegt. So, aber Gott sagt zu ihnen so, Mann, ihr habt das Allerwichtigste verlernt, ihr habt das Allerwichtigste habt ihr verlassen, also eure erste Liebe. Und deswegen sagt Gott, Mann, dann könnt ihr nicht bei mir sein, dann habt ihr mich verlassen. Wenn ihr eure Liebe verlässt, habt ihr mich verlassen. So. Also kommt zurück. Und ich fand es so cool, einfach zu lesen, so Gott sagt nicht verloren, sondern nur verlassen. So. Weißt du? Die haben ihre Liebe nicht verloren. Und keinem von uns ist es möglich, Gottes Liebe zu verlieren. Wir können halt nur aus der Liebe mal kurz entweichen. Wir können nur die Liebe verlassen. Aber die wartet immer noch an der gleichen Stelle, wo wir sie verlassen haben. Wir müssen nur wieder hingehen und weitergehen. Und es ist nicht schwer. Wir erinnern uns so 1. Korinther 13, was ist Liebe, wenn Gott Liebe sagt. Und es hat nichts mit Gefühlen zu tun und Emotionen. Es hat nichts mit dem Gefühl zu tun, so, oh, ich schwebe, so, sondern Liebe ist was Praktisches. So, Liebe ist Praxis. So, Liebe trifft eine Entscheidung, egal ob man sich fühlt oder nicht, man folgt dieser Entscheidung. So, Liebe ist ein Beschluss. So, Hollywood sagt uns, dass Gefühle ist und Emotionen und so, ne? Und dann sind Frauen total enttäuscht, dass ihre Männer die nicht die Liebe geben, so, die sie im Fernsehen sehen. So, so eine Männer gibt es nicht. So, das ist doch nicht Liebe. Das ist vielleicht verliebt sein und Leidenschaft und so, und das ist gut und das gehört dazu. Gott will das auch. Aber das ist nicht Liebe. So, Liebe ist, dass man sagt, ich bleibe für immer mit dir zusammen. Du bist die Frau, die ich mir erwählt habe. Und dann zieht man es durch. So. Gott hat sich für uns entschieden und er zieht es durch. Wie wir vorhin gesungen haben, ich bin treu, er ist treu. Selbst wenn ich untreu bin. So. Liebe erzählt die Wahrheit. So. Selbst wenn man weiß, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, kriege ich Stress. So. Oder da verletze ich jemanden. So. Oder da bin ich out oder da mache ich mir Feinde. Die Liebe liebt, freut sich an der Wahrheit. Und die Liebe hasst das Lügen. So. Nur nicht mal, um irgendwie Frieden zu schaffen. So. Was denn David ist hier und alles, was er tut, macht er im Herrn, wie wir gerade gesehen haben, weil Gott schenkt ihm die Siege. Und nicht nur das, wir lesen auch hier so, das Öff, alles heiligte David dem Herrn. Der hat ein riesen Vermögen gemacht. Unfassbar viel. So viel kann ein Mensch niemals ausgeben in seinem Leben. Wir wissen noch, werden wir noch sehen, wie viel David seinem Sohn dann überlässt für den Tempel. Weil er sammelt hier gerade Gold und Silber und Erz und das beste Holz und alles Mögliche und Sand und was weiß ich, was man da alles so hatte. So sammelt er für den Tempel. Und das waren so riesen Schätze, dass man es nicht zählen konnte, nicht wiegen konnte. Und die waren im Tempel noch zu Jesus-Zeiten. Der war innen drin komplett mit Gold. Jeder einzelne Stein, komplett mit Gold. Außen drumherum mit Gold. Die schönsten Figuren aus tollster Bronze und Silber. Riesen Silberfiguren. Marmor überall. Dieses Palisanderholz, das super teuer ist. Von der Gitarre, das ist Palisander. Das ist ein dünnes Blättchen, bezahlt 80 Euro. Überall im Tempel, Palisander. Und Zedernholz und ach, was weiß ich denn. Halt das edelste Holz. Und ich meine, das waren Tonnen über Tonnen. David hatte so viel Silber von dem ganzen Land eingesammelt für den Tempelbau, dass Silber überhaupt nichts mehr galt. Hatte keinen Wert mehr. So viel Silber hatte sich angehäuft. Und ich meine, er hätte sich echt doch ein tolles Leben machen können. Der hätte sich eine Insel kaufen können, vielleicht. Wo springen die Kängurus hin? Australien oder so. Ich weiß, ist ein Kontinent. Hätte sich lässig kaufen können. Alles war für den Herrn, weil er wusste, woher der Sieg kommt und dass es einen Grund hatte, warum er siegt. Wie schön ist das so, wenn man aus Liebe handelt, weil dann verliert alles von Wert. Das Einzige, was dann noch wertvoll ist, ist derjenige, den man liebt. Alles andere wird nichtig. Vers 12 von Aram, von Moab, von den Ammonitern, von den Philistern, von Amalek und von der Beute Hadad-Esers, des Sohnes Rechobs, des Königs von Soba. Und David machte sich einen Namen, als er zurückkam, nachdem er die Arameer geschlagen hatte im Salztal, 18.000 Mann. Und das Tolle ist, wir gehen nicht leer aus. Wenn du ein Leben führst mit Jesus, dann wirst du Siege haben. Und wenn du zu seiner Ehre tust, dann wirst du dir einen schönen Namen machen und auf eine hohe Stufe stehen und auch in Ewigkeit echt eine Menge haben. Und er legte Besatzung nach Edom, nach ganz Edom legte er Besatzung. Und alle Edomiter wurden David unterworfen. Denn der Herr, der half David überall, wo er hinzog. Und David regierte über ganz Israel und David schaffte seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit. Und das ist ein wunderbares Bild, weil genau das gleiche hat Jesus gemacht. Jesus hat uns Recht und Gerechtigkeit verschafft. Er hat uns, die wir ungerecht sind, hat er zu Gerechten hingestellt. Das ist der Wahnsinn. Vers 16. Joab aber, der Sohn der Zeruja, der war Befehlshaber über das Heer, und Josaphat, der Sohn Achiluds, war Kanzelschreiber, und Zodak, der Sohn Achituds, und Achimelech, der Sohn Abjatars, waren Priester, und Seraja war Staatsschreiber. Benaja, der Sohn Jojadas, der war über Dekreter und Pläter gesetzt. Die Söhne Davids aber, die waren Minister. David sucht sich Männer aus, denen er vertraut. Männer, wo er weiß, die sind mit Gott unterwegs, die haben das richtige Herz. Die sind nicht nur schlau, die können nicht nur arbeiten, sondern die haben ein Herz für Gott. Und setzt sie ein, um über viele zu wachen. Es ist super wichtig, dass wenn man sich im Leib Gottes bewegt, in der Gemeinde arbeitet, dass da nicht jeder arbeitet. Das ist so eine Apostelgeschichte, habe ich mir mit Frankie letztes angeguckt, weil er ist jetzt Diakon. Wie ein Diakon sein muss. Und die ersten Diakone, die es gab, weil die Apostel, die haben einen Tisch gemacht und Klo geputzt und alles, ne, und die Leute bedient. Und die hatten keine Zeit mehr, Gottes Wort zu studieren und zu beten. Und dann haben wir gesagt, das ist nicht gut. Es müssen einfach Leute kommen. Wir brauchen einfach Leute, die halt hier in der Gemeinde für alles sorgen. Ne? Muss ja irgendwie laufen. Kommt ja nicht von alleine das alles. Und auch der Teller wäscht sich nicht von alleine. Da steht, die haben gesagt, sucht mir 7 Leute voll Heiligen Geist, die im Wort stehen. Das heißt, nicht nur sucht mir 7, die Lust haben, hey, Hände hoch, wer will heute Klo putzen? Sondern sondert aus, beobachtet die Leute und guckt. Hier im Gottesreich soll nicht jeder arbeiten, nur die aus den richtigen Motivationen arbeiten, die verliebt sind, die Ahnung haben, die sich ausstrecken nach seiner Kraft, die Gott fragen, was soll ich tun und wie. Wir machen es hier auch so, weil es super wichtig ist, dass nicht jeder hier arbeitet. Weil jemand, der Gott nicht kennt, ist ganz klar, der alles, was er hier anfasst und tut, das macht er nicht zu Gottes Ehre. Sondern weil er jemanden Gefallen tun will oder was weiß ich, aus Geld oder es gibt so viele Angestellte und so weiter. Ne? Und Gott sagt, so jemand will ich nicht, dass der an meinem Haus baut. Wenn hier jemand arbeitet, dann nur jemand, der es nur zu meiner Ehre macht, weil er mich liebt. Weil ich ihm die Gaben gegeben habe und weil ich ihm dadurch mich offenbaren möchte. Und das ist super wichtig für ein Gemeindeleib, dass er gesund ist. Weil die Leute gucken auf die Mitarbeiter und auf die Diener. Deswegen sagt Paulus auch, die Leiter und die Mitarbeiter, die müssen so sein. Ne? Diese Liste, die an Timotheus gibt, worauf er achten muss, Diakone so und Leiter so. Und das ist wichtig so, weil egal ob klein oder groß, nach außen hin die Mitarbeiter und Leiter sollen ein Vorbild sein. Im Wort, in der Tat, und im Geist, und im Lieben und im Erbauen. Von daher, hab Acht. Mir ist es sehr wichtig. Dann mache ich es lieber selbst. Kapitel 9, Vers 1. Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben von Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans willen? Wisst ihr noch Jonathan, der Sohn von König Saul? Saul, Davids größter Feind, ne? Obwohl David ihn voll geliebt hat und am Ende sogar einen Schlager für ihn gemacht hat, bla bla bla. Aber Jonathan, der hatte genau das gleiche Herz wie David. Gott, du bist das Zentrum. Um dich soll alles drehen. In deiner Kraft, in deinem Geist. Und wenn die mich herholen, dann gehe ich hoch und ich weiß, du wirst alle niedermetzeln. Ne? Stand zu zweit da mit seinem Waffenträger. Und wenn nicht, dann töten sie mich halt. Wie du willst. Ne? Genauso wie David. Ein Riese Goliath, ich habe mit Bären und Löwen gekämpft. Und wenn Gott will, dann werde ich hier sterben. Und wenn Gott will, dann werde ich hier überleben und siegen. Und Jonathan und David haben einen Bund miteinander gemacht. Und David hat Jonathan versprochen, weil Jonathan hat gesagt, ich weiß, dass du König wirst, nicht mein Vater. Dass mein Vater weggeht und du und der neue König wirst. Hey, bitte lass mein Haus am Leben. Bitte ehre mein Haus. Weil eigentlich hat der König, wenn er ein neuer König war, diese alte Familie von den Königen halt alle umgebracht. Damit sein Thron nicht gefährdet ist für seinen Nachkommen. Und David hat mit Jonathan einen Bund gemacht. Und Jesus hat auch einen Bund mit uns gemacht und hat uns geschworen, dass er mit unserem Haus ewig in Gnade steht und es uns ewig hält. Mach deinen Bund mit Jesus, wenn du es noch nicht gemacht hast, ansonsten bist du der dümmste Mensch der Welt. Mach deinen Bund mit Jesus so. Weil du nur beschenkt wirst. Das Einzige, was du verlierst, ist dein Leben, das jetzt gerade schon gebeugt ist und gemetzelt. Und du bekommst ein Leben, wo du erhoben bist und erneuert wirst und geheilt wirst. und verändert wirst. Du bekommst Visionen, du bekommst einen Plan, du bekommst Sieg. Nicht nur über dich, sondern über jeden Feind. Schon. Vers 2. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba. Dem riefen sie zu David. Und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Und er sprach, dein Knecht. Und der König sprach, ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihn erweise? Ziba sprach zum König, ja, es ist noch ein Sohn von Jonathan da, der lahm an den Füßen ist. Und der König sprach zu ihm, ja, wo ist er? Und Ziba sprach zum König, siehe, er ist in London. Nee, Quatsch. Nee. Siehe, er ist in Lobeda. Nee. Warte mal. Siehe, er ist in Lodebar. Ah ja. Nee, Thomas. Okay, guck mal, er ist in Lodebar. Im Haus Machias, des Sohnes von Amiel. Wie hieß er? Mephibosheth, genau. Mephibosheth war 5 Jahre. Papa Saul und, Quatsch, Opa Saul und Papa Jonathan, Sohn, kriegt die Botschaft, Sohn zum Tod, auf dem Kriegsfeld gestorben. Alle beiden Onkels mit ihm, alle tot. Und seine Hebamme oder Amme, was weiß ich, Sohn, nimmt ihn, rennt los, Sohn, und lässt ihn fallen. Weil sie weiß, oh Mann, der König ist tot, Jonathan ist tot, kein Prinz mehr da, so, naja, dann wird es einen neuen König geben und Mephibosheth wird umgebracht. So, also schnappt sie sich den jungen Sohn, fällt hin, so, und er ist irgendwie querschnittsgelähmt seitdem von der Hüfte an und runter. So, und sie versteckt ihn an einem ziemlich öden und kahlen Ort. Hier, Lodebar. So. Weißt du, Mephibosheth ist jetzt schon ein Mann. Weißt du, Mephibosheth hat sein ganzes Leben bis dahin in Angst gelebt. So, weißt du, sein ganzes Leben bis dahin hatte Angst vor David. So, und das Schlimme ist, dass es noch nicht mal Realität war, sondern einfach nur Fiktion. So, weißt du, die Realität war, so, und David wollte ihn segnen. Und sein Versprechen einlösen, so, und er war, hat sich sein Leben lang versteckt aus Furcht davor zu sterben. Vers 5, da sandte der König David hin und er ließ ihn aus Lobeda holen. Nee, Lodebar. Oh Mann, aus dem Haus Machias, des Sohnes von Amiel. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, der kam zu David und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach, hey Mephibosheth. Er aber sprach, siehe dein Knecht. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen um deines Vaters Jonathans willen. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Sauls wiedergeben. Du aber du sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin. Weißt du, waren wir das nicht so, bevor wir zu Jesus kamen? Wir waren an einem öden Ort, an einem dunklen Ort, an einem Ort, wo kein Wasser, keine Frucht war. So, vielleicht hatten wir Spaß und Partys. Ich meine, der Typ, der ihn da beherbergt hat, der Machias oder so, so, der war reich. Also, so unbedingt finanziell schlecht ging es ihm nicht. So, er war jetzt vor Jesus kam, ich wusste, wo ich bin. So, ich habe alles ausprobiert und da ging es mir noch gut. So, ne? Es macht Spaß, neue Sachen auszuprobieren. So, und ich war immer auf der Suche. Ja, aber das hat mich so kaputt gemacht. So, und ich habe alles verloren. So, bis ich gar nichts mehr hatte. Noch nicht mal mein Selbstwert. Ne? So. Und ich wusste, ich bin ein toter Hund. Ich bin durch die Straßen geirrt. So ein. Und ich wusste, ich habe nirgendwo ein Zuhause. Ich hatte zwar noch einen Ort, wo ich hingehen konnte zum Schlafen, aber ich habe mich nirgendwo zu Hause gefühlt. So, also ich habe mich immer leer gefühlt. So, klar, ich hatte Frauen, ich hatte auch Drogen eine Zeit lang, so eine Zeit lang nicht. So, aber ich habe mich trotzdem leer gefühlt. Und als ich wusste, dass ich ein Zuhause suche und ich wusste, dass ich Frieden suche und ich habe diese Last auf mir gemerkt, und ich habe alles Mögliche ausprobiert, um diese Last loszuwerden, so, weißt du, aber ich war am Ende. Ich war ein toter Hund, ein Präriehund. Ich war so ein Köter, so ein Straßenköter. So und immer am Rumlaufen so, und, weißt du, und gucken, wie kann ich überleben und essen und schlafen. Weißt du, und ja, wenn du dich vor Gott versteckst, wenn du dich vor Gott versteckst in Lodebar, dann komm raus aus deinem Versteck. So. Weil der König, der erwartet dich. Und der König ist Gott. Das ist der, der alles gemacht hat. Herr Jesus wartet auf dich so, und lädt dich ein zu seinem Tisch und sagt, ich will, dass du adoptiert bist. So. Ich will, dass du an meinem Tisch sitzt. Mit meinen ganzen Söhnen und Töchtern. So, und ich will, dass wir Gemeinschaft haben. Ich will, dass wir Familie sind, weil ich bin der Ort, wo du zu Hause bist. So, ich bin der Ort, wo du Familie hast. So, ich bin da und ich habe Gnade. So, vielleicht warst du mein Feind, aber du sollst mein Liebster werden. Du sollst mir nahe sein. Weil du bist das Schaf, das verloren gegangen ist. Und ich habe die 99 stehen lassen, die schon zu mir gehören. Ich bin dir nachgerannt. Jesus sagt so, und ich klopfe an. Der klopft unser Leben lang an. So, aber er sagt, hey, ich klopfe leise an. Dieses Klopfen, im Deutschen übersetzt, vom Griechischen, ist nicht so ein, sondern es ist halt so ein leises, beständiges Klopfen. Hey, und so klopft Jesus an. Ganz leise und beständig. Und wir Menschen, wir hören das und wir spüren das und wir merken das, so, dass irgendwas fehlt. So, das ist Jesus. Und er sagt, wer die Tür öffnet und mich reinlässt, so bei dem werde ich wohnen. Und dem werde ich ewiges Leben geben. Und dem werde ich reich machen. Und dem werde ich ein Haus bauen. So, und dem werde ich alle Ängste nehmen und jede Träne abwischen. Für den bin ich Schutz und Schild. Und für den bin ich Zukunft und Vision. So, und ich werde alles neu machen. Und alles, was war, wird vergessen sein. Ich werfe das in das tiefste Meer und hol es nie wieder hoch. Ein neues Leben, ein neuer Anfang. Für jeden von uns. Und aus Lodebar, aus diesem öden, kahlen Ort, wird Lobedar. So, ein Land, wo es grün ist. Ein Land der Blüte und der Früchte. Ein Land, wo wir preisen und lachen können und uns freuen können an unserem Reichtum. Und zwar ewig. Lass dich befreien von deinen Fesseln. Jesus hat den Schlüssel. Du sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Hey, vernachlässige nicht Gottes Wort. Das ist unsere Mahlzeit. Hey, lies die Bibel und du wirst satt werden. So, streck dich aus nach dem Heiligen Geist und dir wird nicht mehr dürsten. Was denn das Tolle ist, Mephibosheth sitzt am Tisch vom König, was in seiner Behinderung von seinem Leben ist nicht mehr zu sehen. Weißt du, das macht keinen Unterschied mehr zu den anderen Söhnen, die dort sitzen. So, hey, Gott kann alles bedecken, sogar unsere Schwachheiten. So, und das, was er sieht, ist dann unsere Herrlichkeit, unsere Krone. So, also schäme dich nicht wegen deiner Schwachheit, sondern freu dich, dass es am Tisch der Gnade zugedeckt ist. Bleib da sitzen, so, lass es zugedeckt. So. Dieser tote Hund, weißt du, er selber, er sieht sich, ich bin absolut gar nichts wert. Also ich bin Hund und Hunde waren damals super verachtenswert. So wie in Kosovo. So, und da laufen die Hunde wie in Polen überall rum, aber das sind halt nicht so eine kleinen winzigen Sachen, ne? Wie in Polen. Ich frage mich immer, warum gibt es da keine großen Hunde, aber ist auch egal. So, in Kosovo sind das halt halbe Wölfe, die da rumlaufen. Ne? So, fette Riesenhunde, so, wo du echt Angstgriffe siehst. Die sind super lieb und durchwühlen von Müll. So. Aber das sind echt Hunde. So. Nicht so Drehtypen. So. Weißt du, und die werden da ja gejagt. So. Weil die halt auch ziemlich viele Menschen anfallen. Die sind verachtenswert. Und heute wird das immer noch benutzt. Wenn dich jemand einen Hund nennt, so, dann bedeutet das so viel wie, du bist verachtenswert und nutzlos. Nur um zu erklären, was der meinte. So. Weißt du, wenn dich heute jemand einen Hund nennt, so, dann ist es was, wo man sich eigentlich schämen müsste. Weil das ein Beweis dafür ist, dass man kein gutes Zeugnis ist. So. Dass man nicht Jesus Ehre gibt mit seinem Leben und nach außen hin so kein gutes Zeugnis hat. So. Sondern dass man irgendwas in Ordnung bringen müsste. Entweder seine Einstellung oder sein Leben. Aber ja, weißt du, das Problem ist nicht, dass wir uns vielleicht manchmal benehmen wie Hunde, sondern das Problem ist so erst dann ein Problem, wenn wir uns nicht so sehen. Sondern wir denken, wir sind Sträuße, so, oder Fasane, ne? Oder vielleicht bin ich manchmal so schön, weil ich bin ein demütiger Christ, ich bin eine Katze. So. Weißt du, aber der hat eine richtige Perspektive. Da sagt man, ich bin ein Hund. Ich bin zu nichts zu gebrauchen, ich bin ein Krüppel. Ne? Und damals gab es nicht Behindertenwerkstätten, wo du noch arbeiten konntest, um Geld zu verdienen. So, da konntest du kein Geld verdienen. Da konntest du nur am Tempel sitzen und da gab es noch gar keinen Tempel der Arme. Konntest du nur hoffen, dass du irgendwie Geld kriegst. Oder Essen halt. So. Und er wusste auch, dass er nicht schön ist und dass er ein Feind Gottes ist, ein Feind vom König, weil er zum Haus Saul gehört. Und das Tolle ist, wenn du die Selbsterkenntnis hast und die Demut zu sagen, Mann, ich bin schwach und ich bin nicht richtig, so, ja, ich bin ein Hund, dann wird Gott dich erheben und an den Tisch setzen. Aber wenn du schön bist, dann muss er dich erstmal demütigen. So, bis du erkennst, wer du wirklich bist. Und, ey, hab das richtige Herz und sei ehrlich, nicht nur mit dir, sondern auch mit Gott. Vers 9. Und der König, der rief Ziba, den Knecht Sauls, und er sprach zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, das habe ich dem Sohn des Herrn gegeben. Ist das nicht der Wahnsinn? So, ich meine, ey, Saul war der König davor, so, ja, ich bin eine Pfeife, so, war der König davor von Israel, ne? Und logischerweise hat der König sich die besten Grundstücke angeeignet, ne? So, und das schönste Vieh. Die schönsten Frauen oder Mägde oder was weiß ich. So. Und David sagt so, mir ist das nicht wichtig. So, das sollst du haben. So. Ey Mann, Jesus macht das für uns genauso. Was denkst du, wie reich wir wirklich sind? Nicht nur in unserer Lebenszeit hier und klar, so sind wir reich. Ich meine, wir haben immer jemanden an unserer Seite, wir sind nie allein. Wir haben einen Tröster, wir haben jemanden, der uns lehrt, wir haben jemanden, der uns leitet. So, wir haben jemanden, der uns verändert. Wir haben sogar jemanden, der uns wieder aus der Kacke haut, selbst wenn wir dran schuld waren. So. Wir sind gesegnet. Wir haben jemanden, der für uns sorgt. Wir haben Familie. Wir haben Visionen. Weißt du, wir haben Hoffnung. Wir haben keine Angst mehr vorm Tod. Weil ich weiß, was danach kommt und mir geht's gut. So, hey, wie gesegnet sind wir wirklich? Weil, hey, ich habe vielleicht noch, ich bin 30, sagen wir, wenn ich Glück habe, werde ich nur noch 50 Jahre älter als jetzt. So, und dann bin ich 80. Älter will ich echt nicht werden, weil dann macht es keinen Spaß mehr. So, aber sagen wir, Gott demütigt mich und ich werde 100. So, ne? Dann habe ich jetzt noch 80 Jahre, nee, 70 Jahre vor mir, okay? So, ey, aber 70 Jahre ist doch ein Witz, so im Gegensatz zur Ewigkeit. So, ne? Weil dann fängt das richtig an, mein Leben. So, Ja, wir sind, und der baut mir, Gott baut mir gerade ein Haus. So Gott baut gerade meine Wohnung. So, und dort werden wir alle sein. Nicht in meiner Bude, vielleicht machen wir mal Party zusammen, aber so ein, weißt du, er baut für jeden von uns dort eine Wohnung. Und jeden Schatz, den wir aus Liebe tun hier, jedes Werk aus Liebe, so wird ein Schatz oben im Himmel sein. So, wir werden Verwalter dort oben sein, sagt sein Wort. Wir werden nie mehr krank. Wir kriegen einen neuen Leib, der nicht mehr krank wird. Jede Träne schon wird weggewischt. Das bedeutet, wir werden nie wieder dort weinen. Wir werden nie wieder traurig sein. Satan, die Menschen, die sich gegen Gott entschieden haben und die gefallenen Engel, ne, die sich gegen Gott entschieden haben für Satan, die Dämonen, wie wir sie heute nennen, so, die werden weg sein. Die sind an dem Ort dann in der Ewigkeit, wo Gott nicht ist. Die Hölle. So. Und wir sehen aus Offenbarung, Jesus hat den Schlüssel für die Hölle. Ne? Und der Mensch hat nur zwei Sachen, sich zu entscheiden. So eine Ewigkeit mit Gott oder Ewigkeit ohne Gott. Ist ein ganz einfaches Prinzip. So, wo willst du die Ewigkeit verbringen? Willst du die Ewigkeit mit Gott verbringen? So, dann bedeutet das, du wirst an dem Ort wohnen, wo Gott ist. Und Gott ist Liebe, und Gott hat Licht, und Gott hat Güte und Wärme und Freude. So. Und wenn du dich gegen Gott entscheidest, gut, Gott kann damit leben, obwohl es ihm wehtut, weil er dich liebt. Aber dann wirst du halt an dem Ort leben, ewig, so wo Gott nicht wohnt. So. Und der Gegensatz von Gott ist es dunkel, und da ist Furcht, und da ist keine Freude. So. Was schon? Aber du, Mensch, musst dich entscheiden, und zwar hier. Ich bin froh, dass ich mich entschieden habe. So. Und mein Sterben, das war Gewinn. Ich musste überhaupt nichts bezahlen, außer mein Leben, was eh keinen Wert mehr hatte für mich. Ich habe ein neues Leben bekommen, und das ist vollgepackt mit Segen. All das, was ich gesucht habe mein Leben lang, hatte ich in einem Moment auf dem nächsten. So, ich hatte Freude, ich hatte dann dieses Loch war zu, so meine Last war weg. In dem Moment, als ich Jesus erstmal gesehen habe, wusste ich bin zu Hause. Das Gefühl hatte ich noch nie, selbst bei meinen Eltern nicht. Ich bin zu Hause. All das, wonach ich gesucht habe und alles, was ich ausprobiert habe, so in dem einen Moment, als ich Jesus mein Leben gegeben habe, war alles komplett und fertig. Und ich war zu Ende. Und ich wusste, ich will nichts anderes mehr als nur noch hier bleiben. So. Und ich musste durch sehr viel Scheiße gehen, um an den Punkt zu kommen, dass ich sehe, wer ich wirklich bin. Um an den Punkt zu kommen, wo ich so gebrochen bin, dass ich überhaupt drüber nachdenke, so mich für jemanden zu entscheiden. Manche brauchen da lange für und andere weniger. Manche brauchen mehr Trübsal in ihrem Leben und andere weniger. Ne? So, ich war ziemlich stolz, aber ja, Mose hat 40 Jahre gebraucht. 40 Jahre Wüste. Bis er gebrochen war und gesagt hat, so, wer bin ich? Ich brauche dich. So. Hey, komm nach Hause. Komm nach Hause, weil Gott will dich dort haben. Du bist sein Kind. Du bist kein Hund. Du bist ein Prinz. Verstehen. So bestelle ihm sein Land. Du und deine Söhne und deine Knechte. Und bring die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth, aber der Sohn des Herrn soll täglich Brot an meinem Tisch essen. Siba aber hatte 15 Söhne, 20 Knechte. Und Siba sprach zum König, ganz so wie mein Herr, der König, seinen Knechten gebietet, wird dein Knecht es machen. Und Mephibosheth wird an meinem Tisch essen wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Ein cooler Name, endlich. Und alle, die im Haus Schibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Kapitel 10. Nee, war Spaß. Ich freue dich und erinnere dich an das, was du hast und wer du bist. Was für die hier in dem Raum, die sich noch nicht entschieden haben, entscheide ich heute, entscheide ich jetzt. Die wichtigste Entscheidung, die du Mensch jemals tun wirst. So. Aber entscheide dich nicht leichtfertig, sondern wisse, wenn du dich entscheidest und am Tisch sitzt, dann wird dein Leben schwerer als jetzt. Selbst wenn es jetzt schon richtig schwer ist. Du anfängst interessant zu werden für Satan, weil du geistliche Kämpfe hast. So. Aber du bist ein gesegneter Mensch. So. Aber wenn du denkst, du hast jetzt schon gekämpft in deinem Leben, so, dann sage ich dir, du hast noch gar nichts erlebt. Die sich entschieden haben, so, hey, dann vergiss nicht bei all dem Dienen, so, bei der, all den Niederlagen, die wir haben, bei all den Schwächen, so, dass wir Sieg haben und Sieg haben können in allem. So. Du musst dich nur erinnern und am Tisch sitzen. Mephibosheth hat sich bis zu David nach Hause gekommen, so da, wo er hingehört. So. Aber er sitzt auch mit seinem Herrn am Tisch, jeden Tag. Brot. So, weißt du, und so ist dein Brot. Ansonsten ja, kannst du mal auf den einen Flyer gucken, da ist jemand da, der nichts isst. So, siehst du geistlich halt so aus. Da kannst du nicht viel machen. So. Ja, danke, Herr, dass, ja, dass du uns immer bei dir hast und dass du uns immer bei dir haben willst, dass du dich nicht schämst für uns, sondern dass du ein Gott bist, der, ja, der total verliebt ist in uns. Dass du ein Gott bist, der mächtig ist. Und zwar so mächtig, dass der stärkste Feind, ja, sich beugen muss vor dir. Dass du selbst den stärksten Feind demütigst, so in die Macht nimmst. So. Du bist ein Gott, der, ja, der mich immer wieder verwundert. Ich danke dafür, dass du, ja, dass du nicht aufhörst, an mir zu wirken, dass du nicht aufhörst, an meinem neuen Leben irgendwie zu wirken und zu verändern. Ich will deine Siege sehen, Herr. Also bitte, schenk dir. Thank you.
Gibt's Lebens Leben, gibt's du meines Todes Tod, der du dich für mich gegeben, in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben. Tausend, tausend Mal bei dir, I'm not.
Thank you.